Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für eine Wertschätzung. Und für die heutige Folge der Wertschätzung habe ich mir ein ganz besonderes Spiel ausgesucht. Deswegen hat André Peschke diese Folge als Arbeitstitel hier bei uns im Zencaster auch Final Fantasy Minecraft Shit genannt. Hallo André.
Hallo Jochen. Ja.
Final Fantasy Minecraft Shit. Diese despektierliche Überschrift hier in dieser Zencaster-Aufnahme indiziert für mich schon, dass du von Dragon Quest Builders, um das es in der heutigen Folge gehen soll, nicht den Hauch einer Ahnung hast.
Doch, ich habe sofort erkannt, dass es so ein MeToo-Titel ist, ja, wie einer von den 3 Milliarden, die vom Minecraft-Hype profitieren wollten. Und dann haben sie sich halt gedacht, wir haben ja sogar noch eine Lizenz, wo Blobs mit Augen drin vorkommen, das nehmen wir mal.
Dein despektierlicher Tonfall. Wobei man tatsächlich sagen muss, es ist offensichtlich der Versuch von Square Enix in diesem Falle natürlich auf der allgegenwärtigen Minecraft- bzw. Crafting-Welle ein bisschen mitzuschwimmen. Und du hast vollkommen recht, sie hatten da noch so eine Lizenz, nämlich die Dragon Quest-Lizenz. Dragon Quest, das muss man dazu sagen, ist vielleicht sowas wie der Stiefbruder von Final Fantasy, wenn man das so nennen möchte. Wenn man das auch despektierlich sagen will, also es ist eine sehr alte Serie, ursprünglich von Enix, die jetzt seit der Fusion mit Square dann eben als Square Enix sind, aber früher war das insbesondere in Japan die Konkurrenzreihe zu Final Fantasy, die, deswegen habe ich vorher das Wort kleiner Bruder oder Stiefbruder in den Mund genommen, im europäischen oder nordamerikanischen Segment nie ganz so erfolgreich und so populär war wie Final Fantasy. Es handelt sich aber auch um eine sehr klassische Japano-Rollenspiel-Serie, die auch im Zuge ihrer weiteren Entwicklung sehr bei ihren Wurzeln geblieben ist, also sehr, sehr klassisch geblieben ist, im Gegensatz zu Final Fantasy, das ja auch in den neueren Teilen oder jetzt zum Beispiel mit Final Fantasy 15 öfters mal versucht, neue Wege zu gehen. Ist Dragon Quest so die klassische Serie, davon gibt's mittlerweile 10 Teile, ein 11. soll nächstes Jahr erscheinen. Und was jetzt Dragon Quest Builders macht, ist, man nimmt die Welt von Dragon Quest, man nimmt das Art Design von Dragon Quest, man nimmt auch zum Beispiel die Monster von Dragon Quest, die Schleime sind relativ ikonisch oder die Golems zum Beispiel oder auch das Drachendesign und packt das in Minecraft. Also was es sein will und auch was es beworben wurde, war so eine Mischung aus einem Dragon Quest Rollenspiel und Minecraft beziehungsweise Terraria. Ich finde, teilweise kann man sich sogar noch besser vorstellen wie einen Terraria-Klon, weil es mich teilweise sogar mehr noch daran erinnert als jetzt zum Beispiel an Minecraft. Das heißt, du läufst durch eine 3D-Welt in dem Fall, also das wäre der Unterschied zu Terraria. Läufst aber wie, also die Bewegung funktioniert so ein bisschen, wie man sich jetzt ein Zelda, ein modernes, vorstellt. Also du steuerst eben nicht aus der Ego-Perspektive wie in Minecraft, sondern du hast eine frei drehbare Kamera und steuerst in der Regel so aus so einer Draufsicht beziehungsweise aus so einer ISO-Ansicht. Es gibt insgesamt 4 Welten in dem Spiel und wie du schon vorhin kurz angesprochen hast, es gibt auch eine Story, die das alles zusammenhält. Und das, würde ich sagen, ist vielleicht der größte Unterschied zu Minecraft. Dragon Quest Builders versucht halt, die Progression durch das Spiel anhand einer Story zu machen. Und die Story ist nicht besonders gut.
Ich versuch mir noch mal ein bisschen eine klarere Vorstellung davon zu geben, vor allem, was das jetzt für ein Spiel ist. Weil ich habe mir das vorher angeschaut. Ich habe gelesen, es gibt Missionen. Ich habe gehört, es gibt irgendeine Stadt von dir selbst, die dann auch vielleicht später belagert wird im Spiel. Es klang irgendwie so, als wäre es nicht so ein reines Crafting-Bauen-Spiel, sondern hätte noch einen substanziell anderen Spielanteil. Aber wo der wirkliche Spielschwerpunkt liegt, das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Also der Spielschwerpunkt liegt schon definitiv auf dem Erkunden und auf dem Bauen. Du hast, lass es mich so umformulieren, ich habe gerade mit der Story angefangen. Also das Spiel spielt in einer Art Paralleluniversum nach dem Ende des ersten Dragon Quest Teils. Im ersten Dragon Quest Teil macht der Oberbösewicht dir kurz vor dem Endkampf ein Angebot, ob du dich nicht mit ihm zusammentun kannst. Im Rahmen des Rollenspiels lehnt das natürlich dein Held ab und dann besiegst du am Ende den Bösewicht. Und Dragon Quest Builders spielt jetzt in einer Welt, in der der Held aus dem ersten Dragon Quest dieses Angebot angenommen hat. Dann wurde er natürlich sofort betrogen vom bösen Obermotz und der böse Obermotz hat das ganze Land in Schutt und Asche gelegt und den Leuten sozusagen die Fähigkeit zum Bauen genommen. Und du bist der Erbauer oder der Builder, wie es im Kontext des Spiels dann heißt und wie es auch im Titel heißt, und du sollst das Land wieder aufbauen. Und das fängt relativ banal an, wenn du in die erste Welt hineinkommst. Also wie ich schon gesagt habe, die Story-Kampagne hat 4 Welten. Wenn du in die erste Welt reinkommst, dann fängst du ganz langsam an, auf Basis von Missionen eine Stadt aufzubauen. Also du baust den ersten Raum für den ersten NPC, den du bekommst. Dann bekommst du einen zweiten NPC in deine Stadt. Dann baust du den zweiten Raum. Dann baust du irgendwann eine Schmiede. Dann baust du irgendwann eine Küche, damit du was zu essen machen kannst. Und so hast du immer über Quests, die dir die NPCs, die in deine Stadt kommen, geben, hast du so ein Progressionssystem und lernst immer mehr Rezepte und lernst und wirst sozusagen relativ langsam, aber auf eine ziemlich gute Art und Weise an die ganzen Spielmechaniken herangeführt.
Okay. Also das ist ja schon mal ganz gut, weil wenn man jemanden einfach so in Minecraft heutzutage reinschubst, ist es ja manchmal immer noch ein bisschen schwierig, da in alle Mechaniken einzusteigen, ohne irgendwelche Wikis zu lesen.
Genau.
Ich habe auch gelesen, dass das segmentiert sei, das heißt, dass man zwischen, also einen Abschnitt beendet und dann fängt man wieder ganz von vorne an. Es ist nicht so, dass man kontinuierlich irgendwas ausbaut, was man also am Anfang gebaut hat, sondern dass es dann immer so einen Schnitt gibt und dann muss man wieder bei Null anfangen. Ist das nicht ein bisschen ätzend?
Es ist tatsächlich ein bisschen ätzend. Als es mir tatsächlich das erste Mal passiert ist, also als ich mit der ersten Welt fertig war, ich habe eigentlich angenommen, ich übernehme dann meine Stadt, die du im Laufe dieser ersten Welt aufbaust, übernehme ich dann in die zweite und tatsächlich zwingt es dich, in jedem Story-Kapitel wieder von vorne anzufangen. Und dann sitzt du schon ein bisschen da und überlegst dir, wie viel Arbeit jetzt da reingeflossen ist, gerade in diese erste Stadt, wenn du das noch nicht weißt und dann vielleicht auch sehr, sehr schön zusammen irgendwas schön bauen willst, vielleicht die halbe Stadt nochmal niederreißt, um sie, wenn du mehr NPCs hast und mehr Räume lernst. Also das muss man kurz so erklären, dass ein relativ großer Bestandteil besteht daraus, dass man entdeckt, wie die Räume in deiner Stadt funktionieren. Das heißt, sobald du halt 4 Wände aufgezogen hast und eine Tür reingebaut hast, hast du einen Raum. Dann muss da noch eine Lichtquelle rein. Und je nachdem, was du dann sonst reinbaust, entdeckst du sozusagen Rezepte für einzelne Räume. Also da kannst du einfach rumprobieren. Wenn du zum Beispiel irgendwelche Blümchen reinbaust, dann stellst du irgendwann fest, huch, jetzt habe ich ja einen Garten gebaut. Und dann gibt dir in der Regel jeder Raum bestimmte Vorteile. Das kann ein ganz handfester Vorteil sein, wie zum Beispiel bei einer Schmiede, dass du halt bessere Gegenstände dort drin machen kannst. Das kann aber auch ein passiver Vorteil sein, dass dir der Raum zum Beispiel eine höhere, jetzt fällt mir das deutsche Wort für Durability nicht ein. Hilf mir auf die Sprünge.
Haltbarkeit.
Genau, eine höhere Haltbarkeit zum Beispiel für deine Gegenstände hast oder dass deine Stadtbewohner mehr Hitpoints bekommen. Also das ist ein relativ großer Spielbestandteil, ist rauszufinden mit den Gegenständen, die du herstellst und mit den Gegenständen, die in der Welt herumliegen oder sich abbauen zu lassen, was du dort alles für tolle Räume machen kannst. Teilweise sagt dir das Spiel, welche es gibt und teilweise musst du es halt einfach selber rausfinden, wenn du das möchtest. Und nachdem du das alles gemacht hast, weil du im Laufe des Spiels und auch im Laufe des ersten Kapitels immer komplexere Räume lernst und immer mehr davon lernst, dann reißt du vielleicht die Hälfte deiner Stadt mal wieder ab, weil du auch nur ein begrenztes Baugebiet hast und baust sie nochmal neu auf und dann merkst du am Anfang des zweiten Kapitels, oh, das war jetzt alles für die Katz. Das ist schon ein bisschen nervig, das hätte man eleganter tatsächlich lösen können, auch wenn ich tatsächlich sagen muss, in dem Fall fand ich es gar nicht so schlimm, weil ich bei solchen Spielen sowieso immer der Meinung bin, eigentlich müsste ich das alles nochmal abreißen und neu bauen, weil ich irgendwo immer noch so ein kleines bisschen Optimierungspotenzial sehe.
Aber dann will man es ja selber sprengen dürfen oder so. Baue ich genauso wie bei Minecraft alles frei aus irgendwelchen Klötzchen? Du sprichst immer von Räumen, das klingt, als ob ich da so Prefabs hinsetze, so wie bei Fallout.
Nein, du baust tatsächlich alles frei aus Klötzchen wie bei Minecraft. Das ist ziemlich 1:1 das übernommen. Dann merkt man allerdings teilweise, dass dort dann das Problem mit der, ich nenne sie jetzt einfach mal, mit der Zelda-Perspektive entsteht. Sowohl bei Terraria zum Beispiel, was ja einfach nur eine 2D-Umgebung ist, als auch bei Minecraft aus der 3D-Umgebung ist es teilweise einfacher, diese Klötze oder diese Blöcke zu platzieren, als das manchmal in Dragon Quest Builders der Fall ist oder sich zurechtzufinden. Oder die Kamera gescheit zu justieren. Es ist zum Beispiel extrem nervig teilweise bei Dragon Quest Builders, wenn du dich in so einen Berg reinhaust, um halt einfach zum Beispiel viel Kohle abzubauen oder viel Kupfer abzubauen, weil das halt in diesem Berg drin ist. Und du irgendwann halt feststellst, dass du nur noch Steine auf der siehst und die Kamera halt so millimetergenau buxieren muss, dass du deine Spielfigur in diese selbst in den Berg gehauenen Höhle überhaupt noch erkennen kannst. Oder auch wenn du einfach ein vorgegebenes Höhlenlabyrinth erkunden willst, auch dann bist du immer wieder dabei, die Kamera zu drehen und zu justieren. Da gibt es zwar diverse Stellschrauben, an denen sie gedreht haben, und da gibt es diverse Möglichkeiten, die Klötze zu platzieren, dass es einfacher geht, aber so richtig rund, würde ich jetzt mal sagen, wie das in einem Terraria der Fall ist, mit Maus und Tastatur dann in dem Fall zum Beispiel, oder wie es auch bei Minecraft einfach durch die Ego-Perspektive erlaubt wird, so richtig rund funktioniert Bilder es da nicht.
Okay, du hast gesagt, es gibt einen begrenzten Platz, auf dem ich bauen kann. Gibt es auch einen Item-Limit? Weil sowas nervt mich dann auch immer gerne, dass ich irgendwie denke, jetzt baue ich den Turm zu Babylon bis hoch zu Gott und dann lässt mich das Spiel nicht, weil es sagt, sorry, nicht mehr als 200 Objekte.
Tatsächlich habe ich selber gar nicht probiert, ob ich den Turm zu Babylon oder zu Gott bauen kann. Also du kannst auch nach oben bauen. Das funktioniert tatsächlich. Du kannst auch zumindest zu dem Punkt, wie ich es gemacht habe, wirklich sehr, sehr umfangreiche Bauwerke machen, auch wenn die aus den gerade eben genannten Gründen vielleicht mit ein bisschen mehr Frust verbunden sind als in diversen anderen Spielen. Aber das Hauptaugenmerk liegt durchaus auf der Mischung zwischen Bauen und Exploration. Und dem Weiterführen der Quest und dem Weiterführen der Story. Also man kann sich das, ich will nicht sagen Minecraft Light, weil das würde so ein bisschen ausdrücken, als gäbe es relativ wenig zu bauen und zu craften. Dem ist nicht so. Aber das Augenmerk ist halt deutlich auf einer größeren Zugänglichkeitsebene und auf letztlich nicht ganz so viele Optionen und nicht ganz so spektakuläre Bauwerke vielleicht. Sondern eher in einem etwas kleineren Rahmen. Also du baust halt deine schnucklige kleine Stadt. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und was die Item-Limits angeht, was ich ganz interessant bei Dragon Quest Builders finde, viele Spiele, die so operieren, haben dann ein Item-Limit, was jetzt meine Spielfigur betrifft. Ich kann nur so und so viele Gegenstände mitnehmen. Und dann stehe ich vielleicht irgendwann da und muss wieder zurück irgendwo hinlaufen, weil mein Inventar voll ist und wieder Zeug abgeben. Oder ich muss dann immer diese Entscheidung treffen, nehme ich das jetzt mit und schmeiße ich dafür das jetzt weg. Was mich bei solchen Open-World-Sandbox-Crafting-Spielen immer ein bisschen nervt, weil es einfach dem Spiel nicht viel gibt, aber für mich viel Rumrennerei bedeutet. Und das macht Dragon Quest Builders sehr geschickt. Relativ früh im Spiel, im ersten Kapitel, auch da sehr früh drin, lernst du das Rezept für eine große Schatztruhe. Und in die kannst du dann quasi, also auch die ist begrenzt, aber die hat nun wirklich extrem viel Platz, wo du Zeug ablegen kannst. Und du kannst von überall in der Spielwelt auf die zurückgreifen. Das heißt, wenn dein Inventar voll ist, wandern neue Sachen, die du einsammelst, automatisch in diese Schatztruhe, die dann bei dir in der Stadt rumsteht. Aber du kannst die über das Spielmenü, kannst du von überall drauf zugreifen. Das ist ganz nett gemacht.
Okay. Die eine Frage noch zum Bauen und dann können wir mal über den anderen Spielbestandteil sprechen. Aber gibt's auch die komplexeren Mechanismen aus Minecraft? Bei Minecraft kann ich ja so richtige kleine Apparaturen bauen, ne? Schalter, die dann hier über quasi elektrische Leitungen mit irgendwas anderem verbunden werden und so. Gibt es das auch, so das Lego-Technik sozusagen, oder ist es nur Lego?
Es ist größtenteils Lego, würde ich sagen. Ich muss jetzt an der Stelle zugeben, dass ich es nicht ganz durchgespielt habe, weil dann ist man tatsächlich über 50 Stunden, glaube ich, mit dem Ding beschäftigt. Vor allen Dingen, weil du noch einen freien Baumodus freischalten kannst. Also es gibt, wie gesagt, die Kampagne mit vier großen Welten und die sind wirklich groß. Und nach Abschluss der ersten dieser Welten oder dem ersten Kapitel schaltest du auch den freien Baumodus frei. Das heißt, da bist du dann nicht mehr an irgendwelche Story-Progressionen geknüpft, sondern da kannst du nach Herzenslust bauen. Wobei da dazu kommt, dass es sich trotzdem lohnt, die Story weiterzuspielen, weil du im Laufe der Story neue Rezepte für den freien Baumodus freischaltest. Also die interagieren sozusagen ein bisschen miteinander, die Modi, was ich ganz nett finde. Aber ich muss jetzt an der Stelle sagen, also soweit wie ich es gespielt habe, ist es viel mehr Lego als jetzt Lego-Technik. Es mag sein, dass gegen Ende noch was dazu kommt, aber das ist halt einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, 60 oder 70 Stunden habe ich da jetzt gerade keine Zeit rein zu versenken. Ich glaube aber, es reicht auch das, was ich gespielt habe, hier für die Wertschätzung.
Okay. Dann reden wir doch mal über diesen, ja, den Adventure, RPG, Action-Adventure-Teil. Also man kann ja auch rumlaufen, Monster kloppen, es gibt Missionchen. Ist das dann quasi wie einen Dragon Quest mit eingebaut? Ist es ein Dragon Quest Light? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist kein Dragon Quest. Und das, jetzt kommen wir so zu dem Punkt, den ich so ein bisschen enttäuschend fand, weil ich hatte tatsächlich gehofft, dass es mehr Rollenspiel bietet. Dass es tatsächlich diese Mischung ist, wie es auch beworben wurde, zwischen Minecraft und einem Dragon Age, einem Dragon Quest Rollenspiel. Und das ist es nicht. Also der Rollenspielanteil ist in etwa so hoch, wie er das zum Beispiel bei einem Terraria auch ist. Also du hast Ausrüstungsgegenstände, die du anlegen kannst, die teilweise dann zum Beispiel bei Waffen deinen Schaden, den du bei Monstern austeilst, beeinflussen oder den Schaden, den du nimmst, eben über die Rüstung. Aber es gibt kein großartiges Skillsystem, es gibt kein großartiges Wertesystem. Also da hatte ich mir einfach erheblich mehr Rollenspiel erhofft. Tatsächlich kann man sich's mehr, finde ich, wirklich vorstellen wie so einen Zelda. Auch die Kämpfe funktionieren wie man das jetzt bei einem Zelda zum Beispiel kennenlernt. Also die Monster laufen halt durch die Spielwelt und du rennst oder hüpfst halt hin, haust drauf, dann hüpfst du wieder aus dem Weg, wenn sie ihre Attacke machen und so weiter und so fort. Also das ist sehr, also Rollenspiel Light wäre sogar noch sehr positiv ausgedrückt. Eigentlich ist es eher so ein Zelda Light. Und da war meine Hoffnung, dass sie mehr in diese Rollenspielrichtung gehen, schlicht und ergreifend, weil diese Nuance in dem Genre noch nicht so wirklich existiert und ich gehofft hatte, dass sie da vielleicht echt diese Nische besetzen, die so diese Mischung eben ist aus Rollenspiel und Sandbox und tatsächlich ist es erheblich mehr Sandbox.
Also das heißt, also macht der Teil überhaupt Spaß? Kann man da wenigstens irgendwie so diesen typischen Grinding-Fun haben, weil man sich hochlevelt und irgendwie neue Items kriegt?
Nee, du hast auch keine Level. Oh. Also deine Figur hat nicht mal Level. Level hat deine Stadt. Also je mehr du deine Stadt ausbaust, je mehr neue Räume du entdeckst, je mehr neue Räume du baust, desto mehr steigt die Stadt im Level auf. Das hat ein paar Auswirkungen aufs Spiel. Die Auswirkungen da halten sich aber auch in eher überschaubaren Grenzen und du machst es im Rahmen der Story zumindest sehr automatisch, dass deine Stadt einfach hochlevelt, weil dir die Leute sagen, hey, bau doch mal den Raum, weil der andere NPC sagt, hey, bau mir mal den Raum und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt dann zwar immer wieder Questabschnitte sozusagen, die heißen, bau erstmal deine Stadt auf Level 4 zum Beispiel, dann baust du deine Stadt auf Level 4, aber die Auswirkungen oder so ein tatsächlich so ein Rollenspielsystem, ich level jetzt über 50 Stunden irgendwie jemanden hoch, das existiert nicht und das ist tatsächlich das, was ich echt schade finde. Also da hat Dragon Quest Builders meiner Meinung nach eine Chance verpasst, dieses Genre weiterzuentwickeln, weil letztlich vom Spielerischen her ist es nur, und das nur kann man in Anführungszeichen setzen, ein Minecraft oder ein Terraria in der Welt von Dragon Quest.
Und was ich übrigens auch gelesen habe, ist, es gibt keinen mit Minecraft vergleichbaren Multiplayer. Also eine von den großen Minecraft-Facetten ist ja, dass dort mehrere Leute gemeinsam an so Bauprojekten arbeiten können. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, scheint es sowas in Dragon Quest Builders gar nicht zu geben.
Also ich habe zumindest auch nichts gefunden, trotz Suche. Vielleicht war ich tatsächlich auch zu blind, aber wenn du auch gleichzeitig gesucht hast, ich habe auch nichts gefunden. Ich muss aber sagen, das stört mich nicht. Also ich habe mir Dragon Quest Builders gekauft, nicht unbedingt, weil ich es hier wertschätzen wollte, sondern A, weil ich ein Fan der Dragon Quest Reihe bin, weil ich das Art-Design sehr, sehr mag und weil die Screenshots einfach so fantastisch ausgesehen haben. Das hat ausgesehen wie was mir Spaß machen könnte. Und jetzt muss ich nach über 30 Stunden konstatieren, oh ja, das hat Spaß gemacht. Das macht übrigens auch immer noch Spaß. Und teilweise auch aus den Gründen, die du jetzt so ein bisschen als Nachteil siehst. Natürlich kann man das als Nachteil begreifen, dass diese ganze Multiplayer-Komponente wegfällt. Ich persönlich bin aber weniger jemand, der mit 10 anderen Leuten auf einem Server an irgendeinem Großprojekt bauen will, sondern mir kommt dass dieses Progressionssystem über Quests, über eine leichte, seichte Story, die im Hintergrund noch stattfindet, das kommt mir eigentlich eher zu Pass, weil ich spiele das als ein Singleplayer-Spiel. Und als Singleplayer-Spiel, das dich am Anfang nicht überfordert, sondern das dich tatsächlich sinnvoll an die Hand nimmt, dir Dinge erklärt, ohne dich wie ein Volltrottel zu behandeln und dann im Laufe des Spiels immer und immer und immer komplexer wird und dich an neue Sachen ranführt und die Monster werden stärker und du musst halt bessere Gegenstände craften oder sie in Schatztruhen in der Welt zum Beispiel finden. Das hat echt ein nettes Progressionssystem, was wunderbar funktioniert. Dann hat es diesen Bauansatz, der jetzt auch nicht so riesig komplex ist, wie das vielleicht in Minecraft der Fall ist oder in Terraria mit dem aktuellen Patch, weil da wurde ja zumindest über Jahre hinweg echt noch eine Menge Zeug reingepatcht. Also so komplex ist das am Ende nicht, aber es ist einfach nett. Und es ist so die Sorte Spiel, die ich zum Beispiel fantastisch mit meiner 15-jährigen Nichte spielen kann. Also es ist ein tolles Spiel in der Hinsicht für tatsächlich auch für Kinder und was auch Erwachsene oder Eltern mit ihren Kindern zusammen spielen können. Echt ein nettes Spiel, was man seinen Kindern schenken kann oder was man mit seinen Kindern zusammenspielen kann. Es gibt, also die ganzen Kämpfe sind nicht sonderlich schwierig. Wenn man sowas wie ein Zelda oder auch selbst so eine Art Super Mario oder so, wenn man da ein bisschen was in die Richtung gespielt hat, dann sind die meisten Kämpfe nicht sonderlich schwierig, zumal die Gegner, wenn es starke Gegner sind, ihre Spezialangriffe auch irgendwie telegrafieren, sei das mit einem Soundeffekt oder sei das eben mit einem Grafikeffekt. Also da kann man sich schön drauf einstellen. Das hat deswegen keine besonders hohe Schwierigkeitskurve. Ein bisschen der Unterschied sind die Bosse, die es am Ende von jeder Welt gibt. Am Ende der ersten Welt zum Beispiel hast du einen riesigen Golem-Boss, der auch da Kennern, was das Art-Design angeht, sehr, sehr bekannt vorkommen sollte, also Kennern der Dragon Quest-Reihe. Und die können teilweise schon recht knifflig sein, auch gerade im Hinblick darauf, dass alles, was vorher passiert ist, nicht sonderlich knifflig ist in Sachen Kämpfe. Also die erfordern dann tatsächlich eine Taktik, die haben häufig mehrere verschiedene Phasen und man muss ebenfalls häufig mit einem Gegenstand, den dir das Spiel bis dahin beigebracht hat oder kurz davor beigebracht hat und gesagt hat, den musst du jetzt erstmal craften, den musst du erstmal das Rezept lernen, um dann gegen den Boss anzutreten, den muss man dann auch vernünftig einsetzen. Zum Beispiel ist bei dem Golem-Boss so, da bringt dir das Spiel bei, dass du ein spezielles Schild bauen kannst, mit dem musst du dann die Angriffe des Golems auf deine Stadt abwehren, weil sonst schaffst du es vielleicht, den Bosskampf zu gewinnen, aber deine ganze hübsche Stadt liegt in Schutt und Asche. Das ist sehr nett gemacht, ist aber teilweise im Vergleich zum restlichen Spiel auch unverhältnismäßig schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie bockschwer wäre oder Dark Souls, einfach der Kontrast ist relativ groß.
Okay. Dann kommen wir doch jetzt mal zum Butter bei die Fische Part des Ganzen. Dragon Quest Builders kostet
50 Euro. Plus, minus, je nachdem, wo du es kaufst. Bei Amazon kostet es gerade 52,99, bei Thalia 45, also so in dem Dreh. Mhm.
Ist es nur PS4 oder gibt es das auch für Xbox One?
Es ist nur PS4.
Nur PS4. So, also ist es 50 Euro wert?
Nein. Auch da könnte man jetzt wieder so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette spielen. Auch da könnte man sagen, hey, wer jetzt zum Beispiel nur eine PS4 hat und wer vielleicht was über die Weihnachtsfeiertage mit seinen Kids zum Spielen sucht, der kann da auch gerne 50 Euro ausgeben. Ich habe ja vorher skizziert, dass man mit dem Spiel wirklich 50 Stunden seinen Spaß haben kann. Und es gibt teilweise auch noch so nette Kleinigkeiten oder Geheimnisse, die man machen kann. Jede Welt hat so eigene Challenges. Zum Beispiel gibt's in der ersten Welt liegen insgesamt 3 Drachen schlafend irgendwo rum, die man dann besiegen kann und da bekommt man ein besonders tolles Rezept. Das sind halt Dinge, die man entdecken kann, die einem das Spiel jetzt nicht dezidiert mit einer Quest an die Hand gibt. Da steckt also relativ viel drin. Dann habe ich den freien Baumodus auch schon erwähnt. Also mit dem Spiel kann man 50, mit dem kann man auch 100 Stunden Spaß haben, wenn einem das grundlegende Spielprinzip gefällt. Es hat so ein nettes Art-Design. Also ich mag das Dragon Quest Art-Design total. Ich liebe die Schleime in Dragon Quest. Die gucken immer so unschuldig und grinsen so und herrlich. Aber wenn ich es vergleiche mit Minecraft, was erheblich billiger ist, oder mit einem Terraria, was erheblich billiger ist, dann zahlt man hier eigentlich eine Menge Geld dafür, dass man eben die Dragon Quest Optik bekommt und eben nicht den Pixel Look, den teilweise die anderen Spiele haben. Und ob einem das dann einen Unterschied von 30 oder 35 Euro wert sein muss, also da muss man, finde ich, ganz nüchtern konstatieren, in zum Beispiel jetzt einem Terraria kriegst du zwar ein hässlicheres Spiel, aber du kriegst das erheblich komplexere in der Zwischenzeit und du kriegst letztlich auch das bessere. Für, was kostet Terraria gerade, 10 Euro?
Je nachdem, also in Sales kriegst du es ja teilweise ja, schon hinterher. Ja, es ist
gerade schwierig immer zu wissen, gerade bei den Spielen, die schon da länger draußen sind, was da der aktuelle Preis ist. Jetzt könnten wir beim Steam Sale gucken, da wird es wahrscheinlich noch günstiger sein. Also wer das noch nicht kennt und so grundlegend mal an so ein Spiel rangehen wollen würde, dem würde ich dann tatsächlich eher Terraria empfehlen, was ich übrigens ja auch ganz fantastisch finde und immer mal wieder einmal im Jahr ausgrabe, um 20 oder 30 Stunden rein zu versenken. Deswegen würde ich bei Dragon Quest Builders sagen, wenn man das irgendwann mal für 30 Euro mitnimmt, dann ist es echt nett. Also das wäre so die Preisklasse, die ich gerechtfertigter finde. Ich verstehe jetzt natürlich, warum das Ding 50 kostet. Das wird auch in der Produktion nicht ganz günstig und so weiter gewesen sein. Es hat halt so ein bisschen das Problem, dass die Hauptkonkurrenten halt erheblich viel billiger sind. Und zwar nicht nur, weil sie alt sind, sondern weil sie halt grundsätzlich auf einem anderen Preismodell funktionieren.
Okay, aber das heißt, selbst in Zeiten, in denen ich so ein Minecraft für, keine Ahnung, wahrscheinlich so 15 Euro kriege und einen Terraria, kriegt man aktuell für 7,50 und normal kostet es 10 Euro. Dann ist es trotzdem 30 wert?
Ja, also es steckt, also allein dadurch, dass viel drinsteckt und allein dadurch, dass es eine wirklich, wirklich schöne Welt ist, die auch teilweise echt nett umgesetzt ist, was ich persönlich jetzt in Minecraft oder in Terraria selten habe. Also wenn du zum Beispiel auf einen hohen Berg in der Spielwelt kletterst und dann erstreckt sich diese ganze Blöckchenwelt in so einem wirklich schönen Panorama vor dir. Das sind halt so Sachen, die jetzt bei Terraria eher selten passieren und auch bei Minecraft eher selten passieren. Und es gibt auch, also dafür finde ich echt genug Gegenstände, genug Quests, genug Dinge, die du bauen kannst, um dich dort wirklich, ich habe es ja gerade schon skizziert, locker 50 Stunden, wenn dir das eigentliche Spielprinzip Spaß macht, beschäftigen. Und dann würde ich sagen, finde ich das auch vollkommen okay, oder fände ich es persönlich vollkommen okay, dafür 30 auszugeben. Ärgere ich mich jetzt, dass ich 50 ausgegeben habe? Nein. Aber ist halt, wie gesagt, einfach der Fall mit den Konkurrenzprodukten, die halt erheblich billiger sind. Ich würde mich nicht ärgern, aber ich finde, das passt aus meinem Gefühl, würde das eher in so ein Mid-Price-Segment passen. Nun wissen wir ja beide, das Mid-Price-Segment gibt's fast nicht mehr. Also steht's halt im Moment für 50 Euro im Laden.
Gut. Ja. Grüne Wiese?
Wie glatte 80.
Na, das ist glatte 80. Ne? Das ist doch ein Wort.
Ja, und auf meiner grünen Wiese ist es ja verdammt hoch gehongen.
In der Tat, 80, in der Tat.
Ja, muss man erstmal kriegen.
Wunderbar. Ja, Herr Geber, dann sind Sie entlassen. Sie dürfen abmoderieren.
Vielen Dank. Ich darf abmoderieren. Darf ich dann auch weiter Dragon Quest Builders spielen gehen? Oder müssen wir noch was?
Wenn es denn sein muss.
Oh, na gut. Dann, meine Damen und Herren, das war die Wertschätzung für heute mit Dragon Quest Builders und mit einem Spiel, das mir ausnahmsweise mal wirklich gut gefallen hat, auch wenn ich natürlich noch eine Menge dran zu kritteln habe. Apropos kritteln, wenn Sie an unserem Podcast etwas zu kritteln haben oder zu loben, Lob nehmen wir auch immer sehr gerne, dann können Sie das nicht nur bei uns im Forum machen, sondern morgen am 29.11. um 21.30 Uhr auch in unserer ersten Live-Feedback-Show auf Twitch. Den Link posten wir nochmal unter die Beschreibung der Folge hier. Aber Sie als Backer finden den auch in Ihrem Posteingang bei Patreon sozusagen, also in den Creator-Postings. Da haben wir schon ein entsprechendes Posting gemacht und wir würden uns freuen, wenn morgen zahlreich die Bäcker und Nicht-Bäcker in der Feedback-Live-Sendung erscheinen würden und uns Löcher in den Bauch fragen. So viel dazu. Einstweilen vielen Dank fürs Unterstützen und bis zur nächsten Wertschätzung.